SRF 2 Kultur.
Sie liest sich wie ein Krimi. Die Geschichte des Wissenschaftsbetrügers Diederik Stapel. Anfang September 2011 fliegt auf, dass der renommierte niederländische Psychologe seine ganze Karriere auf geschönten und gefälschten Studien aufgebaut hat. Und niemand hat es gemerkt.
Jeder war eigentlich entsetzt und wochenlang haben wir eigentlich über nichts anderes geredet, weil niemand hat das erwartet, dass so etwas geschehen könnte.
Tatsächlich, wie konnte so etwas geschehen? War Diederik Stapel lediglich ein besonders dreister Einzelfall? Oder lag womöglich in der Wissenschaft grundsätzlich etwas im Argen? Kontext sucht heute nach Antworten und lässt dabei auch den Hochstapler selbst zu Wort kommen. Denn Diederik Stapel hat seinen eigenen Fall eben in einem Buch beschrieben. Entgleisung heißt es. Diederik Stapel, die Anatomie eines Wissenschaftsbetrugs. Am Mikrofon ist Pascal Bieber. Es ist eine wunderbare, genial einfache Studie, die im April 2011 im Fachmagazin Science erscheint. Der hoch angesehene niederländische Psychologieprofessor Diederik Stapel geht darin der Frage nach, wie Umweltbedingungen Vorurteile begünstigen. Seine Vermutung: Je unordentlicher und chaotischer die Umwelt, desto größer das Bedürfnis nach Ordnung. Und Vorurteile schaffen diese Ordnung, im Kopf zumindest. Eine unordentliche Umgebung sollte folglich Vorurteile begünstigen. Doch wie testet man eine solche Vermutung? Indem man zum Beispiel, wie Diederik Stapel, sofort ausrückt, wenn am Hauptbahnhof der niederländischen Stadt Utrecht die Müllabfuhr streikt, der Bahnhof folglich richtig dreckig und unordentlich ist. Diederik Stapel bittet am zugemüllten Bahnhof zufällig ausgewählte Passanten, einen Fragebogen auszufüllen. Was sie denn so von Muslimen oder Homosexuellen hielten? Wie stark aggressiv Erstere seien, wie merkwürdig Letztere? Zum Ausfüllen des Fragebogens können sich die Passanten auf einen von 5 Stühlen in einer Reihe setzen. Auf dem Stuhl am äußersten Ende sitzt allerdings bereits ein vermeintlich zweiter Teilnehmer. Tatsächlich, so steht es in Diederik Stapels Studie, ein Strohmann, und zwar abwechslungsweise ein dunkel- oder hellhäutiger. Dasselbe Experiment wiederholt Diederik Stapel gemäß Studie einige Tage später, als der Bahnhof wieder aufgeräumt und geputzt ist. Resultat: Während des streikbedingten Chaos schätzen die Passanten im Schnitt die Homosexuellen tatsächlich merkwürdiger, die Muslime aggressiver ein. Und sie setzen sich weiter entfernt vom dunkelhäutigen Strohmann als vom hellhäutigen. Alles klare Zeichen, Unordnung begünstigt Vorurteile. Ein sehr eleganter Beweis für Diederik Stapels Vermutung.
Dieses Resultat schlug ein wie eine Bombe. Es wurde im Olymp der Wissenschaft publiziert, in der Zeitschrift Science. Es ging um die Welt. Meine Tochter thematisierte die weltberühmte Studie ihres Vaters in einem Referat. Sie platzte fast vor Stolz. Es war ein großer Erfolg.
So schreibt Diederik Stapel in seinem vor kurzem auf Niederländisch erschienenen Buch. Nur leider hat Diederik Stapel alles nur erfunden. Die Studie fand gar nicht statt. Nicht einmal ein halbes Jahr später wird Diederik Stapel von seiner Universität angeklagt. Der Vorwurf: massives wissenschaftliches Fehlverhalten. 3 seiner Studierenden hatten Unregelmäßigkeiten festgestellt, nicht nur im Fall der Bahnhofsstudie. Und trotz des Abhängigkeitsverhältnisses zu Stapel mutig gemeldet. Mit dem Vorwurf erstmals konfrontiert, streitet Diederik Stapel alles ab. Nach der Unterredung setzt er sich in sein Auto und fährt wie im Wahn die Orte ab, an denen er laut seinen eigenen Studien überall wissenschaftliche Daten erhoben haben soll. Unter anderem fährt er auch beim Bahnhof von Utrecht vor.
Ich sehe nirgends einen geeigneten Ort, wo 5 Stühle aufgestellt werden könnten. Ich laufe zum ersten Perron, ich laufe zum letzten Perron, nach links, nach rechts, zum Supermarkt und am Burger King vorbei auf der einen Seite der großen Bahnhofshalle, vorbei am Buchladen und am Café auf der anderen Seite der Halle. Wie kann das sein? Es gibt nirgends einen wirklich guten Platz, um die Untersuchung durchzuführen. Einen Platz, wo die Studie so hätte stattfinden können, wie ich es mir idealerweise vorgestellt hatte. Ich habe Kopfschmerzen. Rasende Kopfschmerzen. Ich fahre nach Hause. Ohne Umwege. Es ist vorbei.
Eine Untersuchungskommission der drei Universitäten, an denen Diederik Stapel gearbeitet hatte, Amsterdam, Groningen, Tilburg, zeigt, fast die ganze Karriere des Diederik Stapels ist durchsetzt von Lüge, Fälschung und Betrug. Diederik Stapel wird als Professor der Universität Tilburg gefeuert, gibt seinen Doktortitel zurück. Er ist für die Wissenschaft erledigt.
Ich war Doktor, Professor, Dekan. Ich habe mein Studium in Psychologie und Kommunikationswissenschaften mit Auszeichnung abgeschlossen. Ich habe mit Auszeichnung promoviert. Ich war ein preisgekrönter Forscher mit mehreren hundert nationalen und internationalen Publikationen. Und nun zeigte sich, dass ich Selbstmord verübt hatte. Während langer Jahre hatte ich mich selbst langsam, ganz vorsichtig und mit unglaublicher Präzision zugrunde gerichtet. Ich hatte mich selbst versenkt und bei meinem Untergang viele unschuldige Personen mitgezogen. Meine Familie, meine Verwandten, Kollegen, Doktoranden. Ich habe sie alle mit hinuntergezogen. Ich hatte mich selbst umgebracht, aber ich war noch da, leider. Alles, wofür ich mich mit Leib und Seele abgemüht hatte, habe ich minutiös mit einem Netz von Lügen, Erfundenem, Märchen, Hirngespinsten, Fantasien und großen, tiefgreifenden, gigantischen Unwahrheiten kaputt gemacht. Ich war entgleist.
Diederik Stapels Buch Entgleisung ist ein großes Mea culpa. Ein Schuldeingeständnis und eine Entschuldigung. Stellenweise zwar larmoyant und an wenigen Stellen sogar selbstgerecht. Aber es zeigt exemplarisch, wie Diederik Stapels Entgleisung möglich wurde. Deshalb sei das Buch auch eine Pflichtlektüre für Wissenschaftsinteressierte, findet der niederländische Psychologe Erik-Jan Wagenmakers von der Universität Amsterdam. Wagenmakers hat sich intensiv mit dem Fall Stapel beschäftigt, obwohl er vor dessen Auffliegen kaum Kontakt hatte zu Stapel. Einen so detaillierten Einblick in einen wissenschaftlichen Betrugsfall erhalte man sonst nie.
Das geschieht natürlich fast niemals, dass ein Mann so viel falsch macht eigentlich. Und dann ein Buch schreibt über, wie das alles dann passiert ist. Und schon deswegen ist es interessant.
Der Fall Stapel zeigt exemplarisch die Mechanismen, die Anatomie eines wissenschaftlichen Betrugs. Zeigt einerseits die Macht eines Blenders, andererseits aber auch Systemfehler und wie man sie beheben sollte. Diederik Stapel ist als Jugendlicher lange ein Suchender. So beschreibt er sich selber in seinem Buch. Will zuerst Dramatiker werden, hadert mit der Studienwahl. Und findet dann in der Psychologie seine Erfüllung, wird schnell ein ehrgeiziger und strebsamer Student. Die ersten Erfolge lassen nicht lange auf sich warten in Form von cleveren Experimenten. Doch der junge Diederik Stapel beschreibt sich als ungeduldiger Forscher.
Manchmal misslingt ein Experiment. Manchmal, oder eher sogar häufig, stimmen die Ergebnisse nicht mit dem überein, was du dir vorgestellt hattest. Manchmal will die Wirklichkeit schlicht keinen Beitrag zu deinen theoretischen Analysen leisten, so sorgfältig und logisch diese auch sein mögen. Frustrierend.
Umso ungestümer wirft sich Diederik Stapel ins Zeug. Doktoriert steigt die wissenschaftliche Karriereleiter in rasantem Tempo weiter empor. Er hat es eilig mit dem Erfolg und da stören Hindernisse, wie beispielsweise universitäre Reglemente.
Manchmal gab ich den Versuchspersonen Süßigkeiten oder Geld, um sie für ein Experiment zu gewinnen. Meist bezahlte ich das aus der eigenen Tasche. Offiziell musste ich solche Aufwendungen über die universitäre Bürokratie abwickeln, aber das dauerte Monate und ich hatte es eilig. Ich wollte wissen, was meine Forschung für Ergebnisse lieferte, und ich wollte punkten. Alles für eine Antwort, alles für den Erfolg.
Und Diederik Stapel gewöhnt sich etwas Verhängnisvolles an. Auch als er längst Professor ist, will er immer noch die volle Kontrolle über die Datenerhebung haben, will selber Versuchspersonen testen, selber Fragebogen verteilen und wieder einsammeln, etwas, das normalerweise Masterstudierenden oder Doktoranden obliegt.
Ich wollte so viel wie möglich selber machen. Experimentieren ist ein Handwerk und ich wollte alles selbst unter Kontrolle haben.
Umgekehrt entzieht sich Dietrich Stapel seinerseits der Kontrolle seiner Studierenden, der Kontrolle von Kolleginnen und Kollegen und hat so auch freie Hand, seine Daten etwas zu beschönigen.
Wenn die Ergebnisse eines Experiments enttäuschend waren, suchte ich im Datensatz nach Ausreißern, nach Menschen, die merkwürdige Antworten gegeben hatten. Das heißt, Antworten, die nicht meinen Erwartungen entsprachen und die vom Durchschnitt abwichen. Und ich suchte nach Gründen, um diese Menschen auszuschließen. Wenn sie ein wenig älter, jünger, langsamer, schneller oder wie auch immer waren als normal, war es ja vielleicht zulässig, auf diese Art und Weise die Ergebnisse mehr an meinen Erwartungen auszurichten. Ich war wirklich nicht der Einzige, der solche Sachen machte. Was ich machte, war nicht strahlend weiß, aber auch nicht tiefschwarz. Es war grau. Und es war Usus. Wie hätten denn die anderen sonst so gelungene Ergebnisse erzielen können?
An dieser Stelle sticht Dietrich Stapel in ein Wespennest. Etwas Schummeln soll Usus sein in der Wissenschaft? Stimmt das? Offen zugeben mögen das nur wenige. Dabei gibt es sogar ein Sprichwort dafür, Daten so lange zu bearbeiten, bis das gewünschte Resultat herauskommt, sagt der Psychologe Erik-Jan Wachenmakers.
Man sagt schon, den Daten verhören, bis es ein Geständnis gibt, nicht? Und das ist natürlich nicht deutlich Fälschung, aber es ist so ein bisschen ein graues Gebiet, nicht? Da gibt es schon viele, die so ein bisschen ins graue Gebiet sich begeben, ja.
Zu diesem Schluss kommt auch der Untersuchungsbericht der Universitären Kommission, die Dietrich Stapels ganze Betrügereien durchleuchtet hat. Die Kommission gibt zwar die ganze Schuld Stapel, hält aber dennoch fest, verschiedene Kollegen von Stapel hätten seine leichteren Vergehen irritierenderweise verteidigt und gesagt, Schönen sei nun mal Praxis. Alle täten dies. Unterstützt wird diese Feststellung von einer anonymen Umfrage bei Psychologinnen und Psychologen in der Fachzeitschrift Psychological Science. Eine Mehrheit gibt darin an, sie hätten bereits einmal willkürlich Daten ausgespart, von unangenehmen Daten nicht berichtet oder so getan, als hätten sie ein Zufallsresultat bereits vor der Datenerhebung vorausgesagt. Alles klar Verstöße gegen die wissenschaftliche Redlichkeit. Die Psychologie ist mit diesem Problem allerdings nicht alleine, wie eine andere große Übersichtsstudie in der Zeitschrift PLOS-1 zeigt. Darin kommt zum Ausdruck, dass bis zu einem Drittel der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus den verschiedensten Forschungsgebieten bereits Daten aus ihren Berechnungen ausgeschlossen haben, ohne davon zu berichten. Doch bei solchen Vergehen lässt es Dietrich Stapel nicht bewenden.
Ich saß alleine in meinem schicken Zimmer an der Universität Groningen. Ich hatte die Tür besonders sorgfältig geschlossen. Ich öffnete die Datei mit den Daten, die ich erfasst hatte, und wandelte eine unerwartete 2 in eine 4 um. Und in einer anderen Tabelle wurde eine 3 zu einer 5. Es fühlte sich nicht richtig an. Ich klickte auf rückgängig. Ich schaute zur Tür. Sie war zu. Ich klickte auf Wiederholen. Für einen Moment hatte ich das Gefühl, dass jemand hinter mir stand. Hektisch drehe ich mich um. Natürlich war da niemand. Ich schaute noch einmal auf die Datentabelle und klickte auf Auswerten. Beim Anblick der neuen Ergebnisse war die Welt wieder logisch. Ich sah, was ich mir vorgestellt hatte. Ich fühlte mich erleichtert. Aber auch traurig. Es war schön, aber auch völlig falsch.
Doch der Erfolg gibt Dietrich Stapel recht. Und er will mehr davon.
Ich wurde abhängig. Nicht sofort, aber Schritt für Schritt. Es war nie gut, schön oder toll genug. Wissenschaft als pure Fantasie. Wissenschaft als Trip. Als halluzinogene Droge.
Dietrich Stapel beginnt also, sich völlig von der Wirklichkeit zu lösen. Hatte er vorher wenigstens seine Studien noch durchgeführt und nur etwas geschummelt, so erfindet er nun alles am Schreibtisch. Die Probanden, die Örtlichkeit der Erhebung, die Resultate.
Am liebsten tat ich es zu Hause, spät abends beim Einbruch der Nacht, während alle anderen schliefen. Ich machte mir eine Tasse Tee, stellte meinen Computer auf den Tisch, nahm meine Notizen aus der Mappe und stellte mit dem Füller eine tadellose Liste der Studien und Wirkungen auf, die ich erschaffen musste. Tadellose Tabellen mit erwarteten Ergebnissen. Danach begann ich, meine eigenen Daten Zeile für Zeile, Spalte für Spalte einzutippen. Ich versuchte mir vorzustellen, wie Probanden die Fragen beantworten würden. Was waren angemessene, zu erwartende Antworten? 3, 4, 6, 7, 8. Wenn ich fertig war, führte ich die ersten Analysen durch. Oft kam nicht sofort das gewünschte Ergebnis heraus. Zurück also zur Tabelle und die Daten anpassen. 4, 6, 7, 5, 4. So lange, bis alle Analysen tadellos stimmten.
Unzählige Publikationen mit diesen gefälschten Daten werden von Kolleginnen und Kollegen begutachtet, werden in angesehenen Fachjournalen publiziert, werden weltweit gefeiert. Doch wie können Diederik Stapels Fälschungen nur unerkannt bleiben? Der Bericht der Untersuchungskommission zeigt, das hängt einerseits mit der charismatischen Persönlichkeit Stapels zusammen, mit der Macht, die er im Laufe seiner Karriere anhäuft. Zuletzt ist er ja sogar Dekan an seiner Universität. Aber die Untersuchungskommission rügt auch Kollegen und Mitautoren, die sorglos glaubten, was Stapel erzählte, und die verpassten, Zweifeln nachzugehen, die Studierende und Kollegen äußerten. Der niederländische Soziologe Sigvard Lindenberg, Mitautor bei der eingangs erwähnten Bahnhofsstudie, erklärte sich beim Auffliegen Diederik Stapels 2011 gegenüber Schweizer Radio SRF schriftlich folgendermaßen:
Die Enthüllung über Herrn Stapel hat mich genauso überrascht wie alle anderen. Wir haben gemeinsam die Experimente geplant und gemeinsam den Artikel geschrieben. Stapel hat die Experimente ausgeführt und die Datenanalyse gemacht. Wie es kam, dass ich nichts vermutet habe, ist einfach zu erklären. Es gab überhaupt keinen Anlass, um hier Zweifel zu haben. Das ging den meisten Mitautoren so. Was kann man daraus lernen? Eigentlich ganz einfach. Immer selbst auch die Daten analysieren, auch wenn man die Experimente nicht selbst ausgeführt hat. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen.
Doch damals glaubten alle Diederik Stapel mehr oder weniger blind. Sogar Stapel selber fängt an, seine Resultate zu glauben. Das jedenfalls schreibt er in seinem eben auf Niederländisch erschienenen Buch Unspoering, Entgleisung.
Was ich mir ausgedacht hatte, wurde immer schöner und schöner. Und ich fing an, mehr und mehr daran zu glauben, wie schön doch die Welt war. Wie übersichtlich alles doch geordnet war. Je dichter das Lügengeflecht wurde, desto mehr glaubte ich, dass alles wahr war. Das war die einzige Art, das Ding durchzuziehen.
Doch dann, im September 2011, ist Schluss. Die Universität ermittelt gegen Stapel. Stapel gibt auf. Ist mit der Entfernung von Diederik Stapel aus dem Wissenschaftsbetrieb nun alles wieder im Lot? Kann man Diederik Stapel unter Einzelfall abbuchen? Nein, sagt Erik-Jan Wachenmakers, der niederländische Psychologe, der den Fall intensiv verfolgt hat.
Es ist kein Einzelfall. Ich würde sagen, es ist ein Einzelfall in seinem Umfang, aber da gibt es auch andere Leute.
Andere schummelnde Leute, die eben auch weniger gravierende Verfehlungen begehen, die der Wissenschaft in ihrer Summe vielleicht aber noch viel mehr schaden als plumpe Fälschung. Das Problem, wie oft das eine oder das andere vorkommt, das wissen wir schlicht nicht, sagt die junge Psychologin Heather Fuchs von der Universität Köln, die sich mit dem Thema wissenschaftlich auseinandersetzt.
Wenn man über diese ganzen Probleme redet, dann sagt man immer, naja, es gibt auch bestimmt das Problem der Datenfälschung, aber das ist bestimmt nur ganz selten. Aber wir wissen das eigentlich gar nicht, wie oft das passiert, weil man das im Moment überhaupt nicht nachprüfen kann. Also man kann einfach sagen, ich habe diese Daten erhoben, und die Fachzeitschriften und die Kollegen glauben das einfach.
Eine Einschätzung darüber, wie oft Betrug vorkommt in der Wissenschaft, liefern einige wenige Studien. Und die kommen auf 2 bis 10 von 100 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die angeben, bereits einmal Daten gefälscht zu haben. Deshalb war Heather Fuchs' Reaktion auf den Fall Stapel auch eine ziemlich abgeklärte.
Also meine erste Reaktion war, dass ich gedacht habe, dass das wahrscheinlich öfter passiert, als man gerne denken möchte. Nicht nur in der Psychologie, sondern in der Wissenschaft im Allgemeinen. Ich habe aber auch gedacht, dass es vielleicht endlich mal irgendwas Schlimmes ist, was so schlimm ist, dass die Leute endlich aufwachen, dass sie sehen, ach, hier ist ein Problem und wir müssen endlich mal das System ein bisschen ändern, damit sowas nicht mehr passieren kann.
Doch was müsste man denn genau verändern am System? Was kann die Wissenschaft lernen aus dem Fall Diederik Stapel? Zum Beispiel Folgendes. Studienautoren müssten alle Variablen berichten, die sie erhoben haben. Sonst wählen sie im Datenmeer einfach jene aus, die vielleicht zufälligerweise ein ihnen genehmes Resultat produzieren. Musik Studienautorinnen müssen erklären, warum sie allenfalls Probanden aus ihrer Analyse ausgeschlossen haben. Sonst besteht das Risiko, dass es genau jene waren, die einem genehmen Resultat hinderlich waren. Begutachterinnen von Studienmanuskripten ihrerseits müssten genauer hinschauen, ob die Studienautoren diese Vorgaben auch tatsächlich einhalten. Und Begutachter sollten toleranter sein gegenüber unperfekten Daten, sonst begünstigen sie Schummeleien mit perfekten Daten. Wenn aber auch nur der leiseste Verdacht einer Unsauberkeit aufkommt, dann sollten Begutachter verlangen, dass die Studie wiederholt wird, dass eine sogenannte Replikation durchgeführt wird. Hesse Fuchs hat in einer eigenen Studie über 1000 Psychologinnen und Psychologen zu diesen und anderen Vorschlägen befragt. Resultat?
Also sie sind auf jeden Fall sehr offen dafür, dass es zur Good Practice wird, dass man wirklich nichts mehr verschweigen sollte oder darf. Die waren aber sehr vorsichtig, wenn es darum ging, diese Vorschläge als wirklich feste Regeln zu machen.
Selbstverpflichtung ja, Kontrolle und feste Regeln nein.
Das wollten die in der Regel nicht haben, weil sie Angst hatten, dass dann diese Regeln wieder zu starr sind, dass sie nicht für alle Arten von Forschung passen könnten. Zum Beispiel gibt es sehr große Befragungen, die wirklich mehrere hundert Fragen stellen, und wenn man dann wirklich jede irgendwie 500 Fragen auch tatsächlich berichten müsste, wäre das halt sehr viel und nicht unbedingt immer passend.
Hingegen waren die meisten befragten Psychologinnen und Psychologen sehr angetan von der Idee, dass ihre Daten nicht mehr so perfekt sein müssten, um überhaupt publiziert zu werden. Doch lässt sich allein mit Selbstverpflichtung ein zweiter Fall Stapel wirklich verhindern? Nein, glaubt Hesser-Fuchs, man müsse weitergehen, man brauche verbindliche Regeln und totale Transparenz.
Ich denke, es wäre sehr wichtig, dass die Datensätze öffentlich sind, dass man nicht mehr irgendwie heimlich diese Daten hat und dann Aussagen darüber macht, ohne dass man das selber nachprüfen kann. Ich denke, es ist auch sehr wichtig, dass die Leute halt ihre Studien vorher registrieren müssen und dann halt nach der Studie, nach der Durchführung nochmal sagen muss, was tatsächlich gemacht worden ist, damit man halt diese Planung mit der Wirklichkeit vergleichen kann.
Rohdaten offenlegen und einen Studienplan im Voraus veröffentlichen, das sind Forderungen, die in der medizinischen Forschung schon sehr lange im Raume stehen, aber auch dort nicht konsequent umgesetzt werden. Nun hole die Psychologie auf, glaubt auch der Psychologe Erik-Jan Wachenmarkers.
Es hat sich schon ganz vieles geändert seit der Stapel-Affäre. Die Forscher sind sich jetzt viel mehr bewusst, dass es beim Analysieren der Daten manches falsch gehen kann. Und da gibt es auch sehr gute Initiativen, zum Beispiel so eine Initiative für mehr Transparenz in der Wissenschaft.
Die Rede ist vom sogenannten Open Science Framework, einer Initiative, die Wissenschaftler dabei unterstützt, mit anderen Forschenden zusammenzuarbeiten und Datensätze zu teilen. Mit dabei sind auch prominente Psychologinnen und Psychologen. An einem großen Teilprojekt des Open Science Framework, an dem auch Hesse Fuchs mitarbeitet, geht es um die Reproduzierbarkeit von Studien.
Wir schauen die Studien an, sehen, was gemacht worden ist, und wir versuchen das möglich eins zu eins genauso wieder zu machen. Zu schauen, ob wir auch die Ergebnisse bestätigen können oder nicht. Und dann wollen wir über all diese Studien hinweg sehen, wie oft konnten wir die Ergebnisse bestätigen und wie oft konnten wir das nicht machen.
Eigentlich sollten solche Replikationen in der Wissenschaft selbstverständlich sein, denn eigentlich gilt nur ein Resultat etwas, das unter gleichen Umständen wiederholt werden konnte. Nur gibt es im heutigen Wissenschaftsbetrieb wenig Anreize, solche Studien durchzuführen, sagt Heather Fuchs.
Das Problem ist aber, dass Replikationsstudien einfach nichts Neues zeigen. Die sind also in der Hinsicht etwas langweilig. Und es ist fast unmöglich, in der Psychologie eine Replikationsstudie, also eine reine Replikationsstudie, publiziert zu bekommen. Es gibt sogar viele Journale, die auch explizit sagen, dass es sich nicht lohnt, so eine Studie einzureichen, weil sie sowas nicht publizieren.
Und das ist ein Problem, insbesondere für junge Forschende wie Heather Fuchs, die am Anfang ihrer wissenschaftlichen Karriere stehen und darauf angewiesen sind, eben möglichst viele Studien zu veröffentlichen. So wichtig sie für die Gesamtwissenschaft wären, für die einzelnen Forschenden sind Replikationen ein Klotz am Bein.
Weil sie nichts davon haben, das bringt ihre Karriere nicht weiter, es kostet Geld, es kostet Zeit, es kostet Ressourcen und am Ende will keiner es sehen oder lesen.
Und hier zeigen sich wohl auch die Wurzeln des Übels. Es geht auch in der Wissenschaft nicht nur um Erkenntnisgewinn, um die Suche nach der Wahrheit. Es geht auch hier um sehr weltliche Dinge, um Erfolg, um Renommee, um Ruhm. Oder wie es der gefallene Held Dietrich Stapel in seinem Buch beschreibt.
Geld, Status, Macht. Es sind perverse Anreize, die dazu führen können, dass im Zweifelsfall ab und zu ein Auge zugedrückt wird.
Das wird sich wohl nie ganz vermeiden lassen. Aber Transparenz schafft die Voraussetzung, dass jede und jeder nachprüfen kann, ob die Anreize nun zu guter oder schlechter Forschung geführt haben. Davon ist der Wissenschaftsbetrieb allerdings noch weit entfernt, auch wenn sich bereits einiges zum Besseren gewendet hat und Replikationsstudien zum Beispiel nicht mehr so kategorisch und nasenrümpfend von Journalen abgelehnt werden. Die junge Psychologin Heather Fuchs gibt allerdings noch einen weiteren Punkt zu bedenken, der mich als Wissenschaftsredaktor und Sie, liebe Hörerin, lieber Hörer, vielleicht auch stutzig machen sollte.
Also im Moment geht die Psychologie, und ich nehme auch an alle Wissenschaften auch, geht in diese Richtung von Storytelling. Also ein publizierter Bericht muss spannend sein, es muss eine gute Geschichte erzählen, es muss sehr gut lesbar sein, es muss einfach zu verstehen sein. Und ich glaube, das ist die falsche Richtung, weil Daten sind in der Regel kompliziert, die sind in der Regel nicht einfach zu verstehen. Und dann muss man sie halt sehr viel zurechtschneiden, damit sie in diesen guten Storytelling-Mode passen. Und ich glaube, das ist sehr problematisch. Ich glaube, wir müssen einfach wegkommen von diesen guten Geschichten lesen wollen und mehr in die Richtung kommt, dass man wirklich Rohdaten anschaut und die Methoden anschaut und nicht irgendwie diesen schönen, hübschen Geschichte drumherum braucht.
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sollten also nicht schon mit einem Auge auf die Massenmedien schielen, wenn sie ihre Studien schreiben und publizieren, sollten nicht schon eine möglichst gut verdauliche Geschichte erzählen wollen. Und wir als Rezipientinnen und Rezipienten sollten uns im Gegenzug auf etwas mehr Komplexität gefasst machen. Auch das wohl eine Lehre aus dem Fall Dietrich Stapel, hat er doch genau mit solchen wunderbaren, genial einfachen Studien geglänzt. Es braucht also in der Wissenschaft weniger Storytelling, dafür mehr Transparenz und viel mehr mühsame Kleinarbeit an Replikationsstudien. Sonst dürfte der nächste Wissenschaftsskandal nicht lange auf sich warten lassen. Dietrich Stapel, die Anatomie eines Wissenschaftsbetrugs. Sie hörten eine Kontextsendung von Pascal Bieber. Die Passagen aus Dietrich Stapels Buch Onsporing gesprochen hat Florian Hauser. Das Buch ist auf Niederländisch erschienen im Verlag Prometheus.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.